und wenn sich Probleme in den Weg stellen, immer nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Es gibt immer Lösungen. Ja, und das Leben ist einfach so viel wert, dass es immer jede Form des Lebens zu schützen gilt.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 53. Ausgabe und heute habe ich einen Gast vor dem Mikrofon, der Europameister, Weltmeister und Welthandballer des Jahres war. Der ehemalige Handballtorwart Henning Fritz weiß aber auch um die andere Seite der Medaille. Neben dem Ehrgeiz kennt er inzwischen den Wert der Gelassenheit und all das besprechen wir heute in unserem Podcast. Herzlich willkommen Henning, schön, dass du da bist.
Semir, schönen guten Tag, ich freue mich.
Henning, lass uns doch mal gleich mit einer Runde starten, indem du folgende Sätze vervollständigst. Ein Torwart muss besessen sein damit.
Damit er Bälle halten kann, weil im Tor zu stehen ist kein natürlicher Prozess.
Henning Fritz war als Kind im Handball Fan von?
Also vom Verein SC Magdeburg und da war mein großes Vorbild Wieland Schmidt.
Ich bin ins Kraichgau gezogen, weil?
Hatte ganz praktische Gründe. Ich hatte zwei Angebote, eins aus dem Norden, eins aus dem Süden. Die Rhein-Neckar-Löwen haben mir damals das längere Angebot gegeben, also mit mehr Jahren, da ich mehr Jahre spielen konnte. Im Nachgang bin ich sehr dankbar, weil es ist hier sehr lebenswert.
Meine Vorbilder hatten folgende Charaktereigenschaften.
Oh, na, natürlich Willensstärke, dem Erfolg alles unterzuordnen und seine Mannschaft immer positiv zu unterstützen.
Meine Frau schätzt an mir besonders das?
Können wir die Frage anders stellen? Ich glaube, ich kriege immer eher, was nicht so gut funktioniert.
Können wir auch machen.
Ja, ich glaube, das ist ja, ja vielleicht wie so oft in der Partnerschaft, dass man nicht immer so diese positiven Dinge nach vorne bringt, sondern eher immer die kritischen Dinge. Aber ich glaube schon, dass meine Art, ich sag mal, dass ich ein ehrlicher Mensch bin, dass ich authentisch bin und dass ich zu den Dingen stehe, die ich sage. Ich glaube, das sind Charakterzüge, wie ich mich einschätzen würde. Und das sind auch Charakterzüge, die meine Frau an mir mag.
Okay, super. Danke, Henning. Schön, dass wir da so gleich ein gutes Bild haben. Und wir sprechen natürlich auch über Handball heute. Handball, du als letzter Handball-Welttorhüter der Deutschen. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal nochmal jemand, der dir nachfolgt, aber ganz zu Anfang deiner Karriere steht natürlich die Frage, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen?
Ja, tatsächlich Zufall. Ich habe ja eher Fußball gespielt auf der Wiese, hinterm Haus, mit Freunden, bin viel Fahrrad gefahren und irgendwann kam ein Klassenkamerad zu mir und hat gesagt, du, hier gibt es eine AG, willst du nicht mal mitkommen? Und da bin ich mitgegangen. Ich glaube, wir waren 5 Kinder und der Trainer uns so ein bisschen erklärt, was wir machen, Handball, uns begrüßt und hat dann gesagt, okay, wir lassen uns starten, wer geht ins Tor? Ja, und ich sag mal, keine Ahnung, 5 bis 10 Sekunden, keiner irgendwas gesagt und ich fand die Situation einfach unangenehm und habe dann gesagt, komm, ich gehe rein, damit wir anfangen können. Und der Trainer hatte halt in mir ein Talent gesehen, hat mich dann zu einem Sommertrainingslager zu einem Magdeburger Handballverein delegiert, was so eine gute Woche ging. Und nach diesem Sommercamp standen wir dann so in Reihe und Glied, wie das damals so üblich war. Ne? Dann hat der Trainer zu jedem Spieler so ein kurzes Statement gegeben und als er vor mir stand, hat er gesagt, und aus dir mache ich einen Nationaltorhüter. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, ne, Wieland Schmidt, mein großes Vorbild, Olympiasieger, 2-mal Landesmeisterpokal gewonnen, 10-mal DDR-Meister und mit dem setzte er mich jetzt gleich. Und das war für mich so unwirklich. Und jetzt zurückblickend ist das natürlich eine Geschichte, die kann man eigentlich gar nicht glauben. Deswegen, man sollte immer große Visionen haben als Kind und ja, den bestmöglich nacheifern.
Ja, jetzt hat sich natürlich fast, meine Frage zur Leidenschaft des Handballs zum Handballtorwart, die hat sich ja daraus quasi dann direkt aus entwickelt, weil du warst ja quasi vorbestimmt.
Ja, also es gibt ja die Dinge heute mit Affirmation und dass man seine Ziele irgendwo immer wieder schon so vordenken sollte, vor den eigenen Augen sehen sollte, als wenn sie schon eingetroffen wären, was für ein Kind natürlich in dem Alter, was ich damals war, ja, schwer greifbar ist. Aber man sieht, für mich galt natürlich auch immer, verlieren war nie eine Option. Und es sind natürlich dann auch glückliche Umstände, die notwendig sind. Du brauchst Trainer, die dich fördern, die ein Talent auch in dir sehen und dich voranbringen. Aber da kamen viele positive Dinge einfach zusammen, dass ich so eine Karriere dann auch leben durfte.
Mensch, sehr schön. Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt, als du denen mitgeteilt hast, du bist jetzt Handballtorwart und nimmst mal so deinen Weg jede Woche in die Halle und hütest das Tor?
Ja, auch die haben das jetzt eigentlich gar nicht so. Mein Papa, der hat Wasserball gespielt, stand da auch mal im Tor. Da gab es jetzt eigentlich gar keine Bewertung, also zumindest nicht mehr, dass ich mich dran erinnern kann. Und meine Mama hat Leichtathletik trainiert. Wie gesagt, mein Vater Wasserball, deswegen war das schon auch immer eine sehr sportliche Familie, die mich dann in der Hinsicht dann auch immer stark unterstützt haben. Ja, also das war jetzt anfänglich, wie ich es gerade gesagt habe, einmal die Woche, so eine Schul-AG. Und dann wurde das relativ schnell immer mehr, dass ich dann schon mit 10, 11 Jahren 4-mal die Woche trainiert habe und habe dann natürlich in diesem DDR-Sportsystem Karriere machen dürfen. Das heißt, mit 14 dann schon zur Sportschule. Das bedeutete ja 2-mal am Tag Training koordiniert mit Schule. Das war schon echt eine Herausforderung, aber das war genau das, was ich mir immer so vorgestellt habe, ja, oder was ich mir so erträumt habe. Deswegen, wie gesagt, habe ich einen Traum leben dürfen.
Wenn du jetzt heute nochmal zurückguckst auf die Handballkarriere, was war denn das größte, der größte Erfolg und der größte Misserfolg während deiner Laufbahn? Kannst du es uns kurz mal aufzeigen, was denn da so relevant war für dich, oder?
Also ich glaube, jeder erste große Erfolg, da muss ich ja nämlich mal den Verein 96 Pokalsieg. Ja, also nicht, dass ich jetzt schon Bundesliga spielen durfte und auch seit 94 Nationalspieler war, sondern jetzt einen ersten Titel, einen nationalen Titel gewonnen zu haben, das ist was so unglaublich Großes, weil ich, für mich war das auch alles sehr, sehr groß. Ich habe von meinem Idol gesprochen, Wieland Schmidt, der war so unerreichbar groß und weit weg. Und dass man jetzt so, ach Gott, jetzt hast du einen Titel gewonnen. Und dann war es 99 ein Europapokalsieg, ein internationaler Titel. Das hing so groß, so hoch für mich, dass das so unerreichbar schien. Und dass ich jetzt die Möglichkeit bekommen habe, weil ich natürlich auch in guten Mannschaften mitspielen durfte, sowas erleben zu dürfen, das war was ganz Besonderes. Wenn man das rückblickend sehen möchte, war es dann der größte Erfolg, natürlich der Weltmeistertitel im eigenen Land. Auch eigentlich wiederum angeknüpft mit dem größten Misserfolg. Also als Sportevent war es das verlorene Olympiafinale 2004. Aber als Tiefschlag, als Profisportler war es dann eigentlich die Phase, wo ich so Richtung Burnout abgerutscht bin. Also wo ich nicht mehr die Leistung abrufen konnte. Auch da die Highlights hängen eigentlich ganz dicht beieinander. Ich hatte ja die Ehre, als erster Torwart zum Welthandballer geehrt zu werden 2004. Annähernd im gleichen Zuge bin ich dann in so eine Burnout-Phase abgerutscht. Das heißt, auch da immer die Frage des Blickes. Bis dahin habe ich gestrebt nach dem Höchsten, stand jetzt ganz oben und hatte jetzt das Gefühl, etwas verteidigen zu müssen. Völliger Quatsch natürlich, ja. Aber so war damals mein Gefühl. Und das schwächte mich in der Phase natürlich auch viel gespielt, wenig an den Basics gearbeitet. Also ich könnte jetzt viel erzählen zu. Wie gesagt, aber ich war nicht mehr in der Lage, diese absolute Top-Leistung abzurufen. Und das ging bestimmt 1,5 Jahre. Und deswegen bin ich da auch im Nachgang dem Heiner Brand sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, die WM 2007 im eigenen Land auch zu spielen. Weil es war für ihn ja auch ein großes Risiko, Henning Fritz als die Nummer 3 beim THW Kiel, der jetzt fast ein Jahr oder 1,5 Jahre keine Spielerfahrung sammeln konnte, hier mitzunehmen. Ja, also da war in relativ kurzer Zeit viel, viel emotionale Bewegung in meiner Karriere.
Ja. Ja, das glaube ich dir. Aber weil du das Stichwort jetzt mir schon geliefert hast, Henning, lass uns mal ganz kurz über deinen Burnout sprechen. Das hätte ja fast das Ende deiner Karriere bedeutet. Und ja, du hast schon gesagt, du hast 1,5 Jahre nicht gespielt und trotzdem hat man dich dann berufen für die WM dann, glaube ich, damals. Ne? Und kannst du mal kurz darauf eingehen, wie es dazu kam, dass du genau in diese Ecke getrudelt bist und letztendlich, wie hast du dich wieder rausgekämpft?
Also meine Interpretation, wie es dazu gekommen ist, war einfach natürlich viel, ja, diese ständige Leistungserbringung am Limit. Ich bin natürlich auch ein Torwart gewesen, der nicht unbedingt jetzt durch ein besonderes Talent so gut war, sondern weil ich mich, glaube ich, immer da so reinbeißen konnte. Ja, ich war jemand, der mich noch kennt von damals. Ich war auch einer der wenigen Torhüter, die gerne mal im anderen 6-Meter-Raum gestanden haben, um dem Schiedsrichter oder den gegnerischen Spielern meine Meinung zu geigen. habe ich heute natürlich einen ganz anderen Blick drauf. Aber das war einfach meine Art. Und das kostet natürlich unglaublich Energie, wenn du dich immer da so reinbeißt mit viel Emotionen und so weiter und so fort. Ich hatte damals aus dem Blick auch verloren, so an den Basics zu arbeiten. Ja, das heißt Grundlagen, Ausdauer, Kraft, Koordination, Mobilisation, was man im Tor eigentlich alles so braucht. Habe in Mannschaften gespielt, die gerade im Aufbau waren. Ob das der SC Magdeburg Ende der 90er war, ob das der THW Kiel war um die 2000er. Das bedeutete immer viel Taktiktraining. Viel im Tor stehen, wenig Würfe, also wenig effizientes Training, was mich besser gemacht hätte. Also oftmals hätte ich gesagt, komm, ich will gar nicht im Tor stehen, lass mich Krafttraining machen, lass mich, ja, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt im Moment mehr und das begeistert mich mehr, als da immer, ich sag mal in Anführungszeichen, in diesem blöden Tor zu stehen. Ja, und ich habe es angedeutet, mit dem Blick jetzt nicht etwas erreichen zu wollen, sondern etwas verteidigen zu müssen, ist auch immer eine ganz schwache Position. Und dann familiär, das zweite Mal Papa, was Schönes ist, aber was alles auch viel Energie kostet. Und ich glaube, dass dieser Akku einfach nicht mehr sich aufgeladen hat. Von, ich sag mal, über Nacht zum Beispiel, ne? Guter Schlaf, morgens wieder topfit und frisch. Das hat einfach nicht mehr ausgereicht. Und ich habe viel schlafen müssen, der Schlaf war aber nicht mehr erholsam. Das habe ich selber gespürt. Ne? Auch zwischen den Einheiten musste ich immer hinlegen und es wurde immer weniger. Ich wusste aber nicht, wo ich ansetzen sollte. Und ich habe halt nur gesehen, dass ich halt das, was mich stark gemacht hat bis dahin, also meine Emotionen, den Ball fokussieren zu können und mit einer kurzen Bewegung den Ball zu halten, da bin ich nicht mehr hingekommen. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht. Die klassische Medizin war relativ schnell ausgeschöpft. Die hat Blut genommen, die Blutwerte waren gut und damit war ich austherapiert aus deren Perspektive. Ich wusste aber, das sitzt tiefer. Also habe ich nach Alternativen gesucht und bin zu einem Thema, und zwar der Frequenzmodulation gekommen. Wenn man weiß heute, Frequenzen ist alles, ob das über ein Lichtband kommt oder über Töne. Und ich bin den Weg über die Töne gegangen, dass man hier über Frequenzen versucht hat, das vegetative System zu stimulieren. Und hier gerade den Bereich, der für den Bereich der Regeneration verantwortlich ist. Und das hat mir relativ schnell geholfen. Es muss ja auch alles im Geheimen sein, ne? Ich bin dann zwischen den Einheiten von Kiel Richtung Nähe, ja, Paderborn-Bielefeld gefahren, um dort das in Anspruch zu nehmen. Und das alles immer, ja, wie gesagt, im Geheimen. Und nach der ersten Sitzung, weiß ich noch, habe ich nachts zwar relativ kurz geschlafen, aber ich fühlte mich erholter am nächsten Morgen. Und das hat mir so das Zeichen gegeben, ey, da passiert wirklich was. Dann bin ich dran geblieben, habe ja dann auch den Heiner Brand überzeugen können. Wir haben diese Methodik ja dann auch während der Handball-Weltmeisterschaft, also im Vorfeld und auch während des Turniers. Und ich bin davon überzeugt, dass sie ihren Teil dazu beigetragen hat. Ja, das ist immer individuell. Man kann jetzt nicht genau sagen, genau das ist bei jedem Einzelnen passiert, sondern jeder hat individuelle Themen, an denen er arbeiten sollte. Aber das Bewusstsein dazu zu haben, ist natürlich ein bisschen komplexer. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es da in seinem Bereich seine Wirkung hatte. Und ich, wie gesagt, wieder diese Energie bekommen habe, um dann diese Leistung, die mich vorher stark gemacht hat, während dieser Handball-Weltmeisterschaft wieder abrufen zu können.
Ja, vielen Dank für deine Offenheit, Henning. Also schätze ich wirklich sehr. Aber wie wir sehen, rauskämpfen geht irgendwie immer, und wenn die Medizin tatsächlich irgendwie am Ende ist, gibt es immer noch vielleicht eine Alternative. Man muss nur ein bisschen gucken.
Genau, ich glaube, dass es die Mischung ist zwischen beiden. Ne? Beide haben ihre Berechtigung. Die klassische Schulmedizin hat super wundervolle Dinge, um den Menschen zu helfen. In der Alternativen ist es vielleicht nicht immer für jeden gleich so ersichtlich und greifbar, weil wie wir gerade gesagt haben, zum Beispiel Frequenzen, ne, die sind schwer, die sind nicht so zu sehen, die sind halt dann mehr oder weniger in der Theorie, aber wir wissen ja, dass alles Frequenz ist und dass da einfach ein großes Potenzial liegt. Und ich hatte damals diese Offenheit und bin natürlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit in Anspruch nehmen konnte, um mir daraus zu helfen.
Ja, also wirklich beeindruckend. Und diese Erfahrungen hast du ja wahrscheinlich dann irgendwie, weil du bist ja nicht heute Unternehmer, ja dann irgendwie dann auch aus dem Handball und aus diesem Ereignis möglicherweise in dein heutiges Leben mit über transformieren können. Vielleicht in eine gewisse Gelassenheit, oder?
Ja gut, eine gewisse Gelassenheit kommt, glaube ich, zum Teil auf der einen Seite im Alter, dass man die Dinge etwas anders sieht und bewertet. Natürlich aufgrund der Lebenserfahrung sehe ich heute vieles anders und gelassener als noch mit 20, ne, wo man getrieben ist, erfolgreich sein zu müssen und. Und der Erfolg auch da ist ja immer relativ, ne? Also ja. Deswegen habe ich dieses Thema der Frequenzmodulation auch weiter verfolgt, weil ich gesagt habe, der Bedarf ist eigentlich so groß. Natürlich sind wir Sportler dafür ein gutes Aushängeschild, weil man relativ schnell sieht, okay, erfolgreich oder nicht erfolgreich, es ist schnell bewertbar. Aber das normale Leben, sage ich mal, das alltägliche Leben, ist ja nicht immer zu bewerten in Gewinnen oder Verlieren, sondern eigentlich eher in eine Form von Zufriedenheit, die man mit 20 anders bewertet als vielleicht mit 40 oder dann auch mit 60. Ja, und ich glaube, jeder Mensch, der, ich möchte mal sagen, mehr als 50% seines Lebens hinter sich hat, setzt ja anders Prioritäten. Ja, und ich glaube, dass das Thema Gesundheit und einer gewissen Zufriedenheit, die nicht immer ausschließlich im Materiellen liegt, sondern eigentlich eher im Zwischenmenschlichen oder auch selber mal nur mit sich zufrieden zu sein, da spielt das Thema Frequenzmodulation eine sehr große Rolle, weil sie hier dafür sorgt, das autonome System in eine Balance zu bringen. Und wir wissen aus der Natur, es ist alles Balance. Ja, Tag und Nacht, warm und kalt, es gehört alles zusammen, es gehört auch alles zusammen. Also es gehört nicht nur der Sonnenschein dazu, sondern es gehört genauso die Dunkelheit dazu. Es ist beides, es gehört beides zueinander, es gehört beides zum Leben. Und ich habe beide Situationen in meiner Sportlerkarriere erleben dürfen, möchte ich heute sagen. Also ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil das war eine blöde Zeit. Aber ich denke, dass ich heute anders beurteilen kann, was wichtig und notwendig ist, um zum Beispiel erfolgreich zu sein. Und ein Erfolg, je nachdem, wie wir ihn definieren, ist ja wiederum notwendig, um eine gewisse Zufriedenheit zu haben. Ja, und genau das ist so ein bisschen das Problem unserer Gesellschaft. Erfolg ist nur Sport unternehmerisch Nummer eins. Und das stimmt nicht. Natürlich, wenn ich Leistungssport betreibe, ja klar. Also dieses Olympia-Finale, das war eine Niederlage. Und das ist es für mich heute noch. Das kann ich und will ich auch gar nicht schönreden. Weil wenn wir von Leistungssport reden, dann zählt Performen. Aber das Leben können wir nicht in Platzierungen bewerten, sondern das ist ganz individuell. Und da kann eine ganz alltägliche Sache ein großer Erfolg sein. Jemand anders zu helfen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die anderen Menschen einen Mehrwert bieten. Kann ein unglaublich toller Erfolg sein. Das heißt nicht, dass ich damit jetzt Millionen verdiene. Aber ich verdiene damit mein Einkommen oder mein Auskommen und habe aber dieses innere Gefühl, ey, das Produkt oder diese Dienstleistung, die ich hier anbiete, die bringt der Gesellschaft einen unglaublichen Mehrwert. Ja. Also wir sehen, was Zufriedenheit und Glück bedeuten können. Da gibt es viele Facetten.
Da fällt mir jetzt gerade spontanerweise ein, folgende aktuelle Diskussion, die wir ja hier führen in unserer Gesellschaft, die Abschaffung der Bundesjugendspiele, beziehungsweise die Veränderung der Bundesjugendspiele, du musst schon lachen, keine Siegerurkunde und keine Ehrenurkunde mehr. Ne? Ich hatte wirklich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zweimal eine Siegerurkunde. Also es war wirklich desaströs. Ja, im Sport war ich wirklich keine herausragende Leuchte. Aber wie siehst du aktuell diese Situation? Weil die ja quasi auch ein Stück weit suggeriert, naja, Erfolg zählt irgendwie nichts mehr und der DFB schafft in der Jugend irgendwie auch die Spiele, tatsächlich die Ergebnisse ab, also es gibt keinen Aufstieg und keinen Abstieg. Also irgendwie haben wir da, glaube ich, gerade so eine Entwicklung, die ist schon ein bisschen schwierig, ja.
Also naja, für eine Gesellschaft, die sich Leistungsgesellschaft schimpft, ist es tatsächlich für mich, ja, ich wollte eigentlich irritierend sagen, aber eigentlich müsste man dafür eine härtere Bezeichnung nehmen, weil es ist nicht zu begreifen. Ja, es geht nicht darum, und das ist genau das Problem, dass man irgendjemanden zurücklässt. Aber mir wäre es viel lieber, wenn Menschen, die dafür verantwortlich sind, gewisse Rahmen zu schaffen, eher dafür zu sorgen, dass die Kinder wieder in mehr Bewegung kommen. Und wir wissen ja, dass unsere heutige Generation, dass dieses Gerät sie einfach sehr stark bindet, ja, und eigentlich von den natürlichen Prozessen, sich bewegen zu wollen, sich zu interessieren für andere Dinge, davon weggehalten wird. Also da wäre ja mein Wunsch, eher eine Begrenzung einzuüben. Ich sage nicht, es muss weg, weil es ist ein gutes Hilfsmittel. Aber ein Kind, was, ich sag mal, sich auf gewissen Plattformen bewegen, die 24 Stunden ohne Ende immer neuen Input geben, ohne dass es für denjenigen, der es nutzt, ein wirklicher Mehrwert ist, kann ich den Sinn nicht erkennen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Also meine Eltern mussten mich hoch rufen oder schreien, weil sonst hätte ich bis tief in die Nacht unten Fußball gespielt. Also ja, und ich glaube, dass dieser Instinkt bei vielen drin ist. Und wenn es nicht Fußball ist, dann, was weiß ich, dann haben die Mädchen hier so dieses, nicht Seilhüpfen, sondern dieses Gummitwist ist das, glaube ich. Und ach Gott, was die alles gemacht haben. Und wenn jemand nicht so sportlich ist, dann macht er irgendwas anderes. Aber diese Aktivität, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, die ist heute komplett verloren gegangen. Und wenn ich Sport treibe, dann muss es auch einen Gewinner geben. Es ist ja immer die Frage, wie ich mit diesem Sieg umgehe. Ich kann den anderen ja trotzdem wertschätzen und vielleicht ihm helfen, wie er besser werden kann. Das wäre ja ein sinnvoller Ansatz von Sport, ne, dass ich einem anderen zeige, hey, guck mal, wenn du so und so machst, kannst du vielleicht etwas besser werden. Ja, aber gar nichts mehr zu bewerten und zu zählen, das halte ich für nicht sinnstiftend. Wie gesagt, es gibt wiederum auf der anderen Seite Dinge, die man nicht bewerten kann und bewerten sollte. Ich sage jetzt mal Kunst, auch eine Interpretation. Also das Thema habe ich ja bei meinen Kindern. Klar, da gibt es Vorgaben, wie man einen Text und das interpretiert. Aber mal ganz ehrlich, eine Interpretation ist eine Interpretation. Und die ist ganz individuell, dass man auch da Rahmen, an denen man sich orientieren sollte, wie man sowas aufbaut und. Alles gut. Aber eine Interpretation wird immer, das ist Kunst für mich. Interpretation ist Kunst. Und da können wir nicht sagen, ja, aber das musst du so interpretieren. Nein, das ist meine Interpretation und die ist individuell.
Ja, absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Also, ist es auch wirklich schwierig. Wir waren erst kürzlich auf einem Abi, also ich war auf einem Abi-Treffen, 36 Jahre Abitur. Und es war das Smartphone war ein zentrales Thema, weil natürlich alle meiner Mitreiter von damals mittlerweile irgendwie Kinder haben. Und genau dasselbe Problem, was du schilderst, haben irgendwie gefühlt alle. Und es ist wirklich ernüchternd. Und wenn mir dann eine Mitschülerin erzählt von ihrer Nichte, die 9 Stunden auf Instagram war, an einem Tag. Und dann danach gab es ein klares Regelwerk. Ja, und dann wurde das Ganze entsprechend eingedämpft. Aber das ist natürlich echt anstrengend für Eltern. Und wenn du dann an diesem Abend bis nachts sitzt und alle dir diese Geschichten erzählen und du im Prinzip alle scheren so diese Machtlosigkeit, ja, den Druck von anderen, den du quasi über die Schule bekommst, ja, und alle sitzen sie dann am Nachmittag nur da rum. Also es ist dann schon echt ernüchternd, aber genau, ja. Aber gut, zurück zu unserem Thema, Henning. Du bist jetzt mittlerweile ja Unternehmer im Kraichgau und unternehmerisch tätig. Vielleicht mal vorab gefragt, hast du aus dem Handball per se so, wir haben jetzt schon über Erfolg natürlich gesprochen, da klang schon ein bisschen so durch, also ein bisschen Erfolgsorientierung, ja. Hast du da irgendwie noch was mitgenommen, so wo du sagst, könnten sich vielleicht der ein oder andere Unternehmer ein bisschen was abgucken von dir?
Ja, ich glaube, dass Unternehmer, die unterwegs sind, werden ja die gleichen Themen haben. Deswegen, ob sie da was lernen, ich glaube, jeder weiß um die Dinge, die notwendig sind, dieses zielstrebig sein, die Aussagen, einmal öfters aufstehen als hinfallen. Ich glaube, das sagt vieles aus, weil im Erfolgsfall ist es einfach, immer mitzulaufen, mitzusingen und zu feiern. Das können wir, das ist gar kein Problem. Aber das Hinfallen, den Misserfolg, dann aufzustehen, das Aufstehen ist vielleicht auch mal noch das eine. Die Kunst und die Herausforderung ist tatsächlich, daraus zu lernen. Das schafft man, wenn man es vielleicht nicht selber schafft, ist auch diese Offenheit zu haben, sich dann vielleicht Hilfe zu holen. Ja, und andere zu fragen, hey, hast du einen Rat oder einen Tipp oder jemanden, den Ähnliches passiert ist, nach Rat zu fragen, da ist man manchmal ein bisschen zu stolz. Ja, ich glaube, das ist aber eine wichtige Aussage. Deswegen, ich könnte jetzt viel sagen, aber dieses einmal öfter aufstehen als hinzufallen, das sagt, glaube ich, vieles aus.
Das sagt vieles aus, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wahrscheinlich sind einige unserer Gäste jetzt neugierig geworden, was macht Henning Fritz denn als Unternehmer? Was macht er denn beruflich jetzt so jeden Tag? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was du da heute so, wie so deine Woche aussieht und wo du dich vielleicht am Wochenende, in welcher Halle du dich da tummelst?
Ja, es sind tatsächlich viele Projekte momentan, die ich begleite. Ich habe im letzten Jahr mit 3 weiteren Gesellschaftern die Innova Rhein-Neckar gegründet. Wir sind eine reine Vertriebsgesellschaft für innovative Produkte und bieten Produkte und Dienstleistungen an, die sich hauptsächlich im Bereich Bau und Energie bewegen, also auch absolute Basics von daher, also jetzt nicht irgendwelche Luxusgüter, die jeder durch Marketingaktionen kennt, sondern auch da etwas erklärungsbedürftige Produkte, aber die einen absoluten Mehrwert den Menschen bieten. Und das hat mich so begeistert, als ich die Jungs gekannt habe. Jeder hatte so unterschiedliche Produkte zur damaligen Zeit an der Hand, dass ich gesagt habe, komm, lass uns hier eine Vertriebsgesellschaft gründen, weil wir hier viele Potenziale haben, die sich ergänzen. Und ja, das begeistert mich bis heute. Es gibt weitere Projekte, wo ich mit jemandem in eine Schule gehe. Eine Lehrerin kam auf mich drauf zu und sagte, du Henning, Mensch, seit Corona, die Kinder sind ziel- und orientierungslos. Du kannst mit Kindern noch gut und wir beide gehen dahin. Er kommt aus dem pädagogischen Bereich, hat Nachhilfsschulen aufgebaut, also hat unternehmerisches Wissen, aber auch pädagogisches Wissen. Und er bringt dann in Anführungszeichen den Weltmeister mit. Aber es geht nicht hauptsächlich um mich, sondern eigentlich, dass wir mit den Kindern in den Dialog gehen und sie fragen, was interessiert und begeistert euch eigentlich? Ja, dass sie sich mal Gedanken machen. Weil wir haben eben von Social Media gesprochen. Da beobachte ich ja doch mehr andere beim Leben. Aber mache mir doch eher selten Gedanken, hey, was kann ich oder was interessiert mich überhaupt? Also es geht eigentlich eher um Potenzialentfaltung oder Entwicklung. Und da haben wir schon so tolle Erfahrungen gemacht. Da waren Mädchen, ja, mit Migrationshintergrund, die 3 bis 4 Geschwister haben, alleinerziehende Mutter, und wo das Kind schon unglaublich viel im Haushalt helfen musste. Und das Hobby für sich putzen, wo ich gedacht habe, okay, ein Kind in dem Alter 18, 19 und sagt, das Putzen und Reinigen der Wohnung für sie eine große Begeisterung, da war ich erstmal überrascht. Weil in dem Alter ist Aufräumen und Putzen ja nicht gerade Nummer 1. Ne?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Und ein anderes Mädchen, weil ja klar, dann immer im Vordergrund erstmal der Sport steht, das war eher ein bisschen unsportlich, aber hat dann über ihr Hobby ja mit einem künstlerischen Hintergrund gesprochen. Und sie war bis dahin, wirkte sie ja so ein bisschen traurig oder in sich gefangen und geschlossen. Und dann fing mit einmal an, die Mundwinkel sich nach oben zu bewegen. Also du hast gemerkt, dass du sie jetzt getroffen hast und sie jetzt so ein bisschen von ihrer Begeisterung und Leidenschaft reden konnte. Und genau darum geht's. Wir wollen eigentlich mit den Kindern in den Austausch gehen und dass sie mal von sich reden können, was sie interessiert und was sie begeistert. Ja, mit dem Ansatz, was ich vorhin gesagt habe, ich hatte das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu können, meine Leidenschaft. Und dass es hier darum geht, dass die Kinder einfach sich mit den Dingen mal auseinandersetzen, was sie interessiert und begeistert, um daraus vielleicht mal vielleicht einen Beruf werden zu lassen. Ja, weil wir haben ja doch immer unsere relativ starren und festen Bilder, wie ein Beruf aussehen sollte. Aber das sollte man doch viel breiter fächern. Und da haben wir jetzt tolle Erfahrungen sammeln können.
Sieht man dich dann auch noch gelegentlich in der Halle beim Handball oder vielleicht sogar bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Jugendarbeit oder so?
Na, aktiv bin ich in keinem Verein. Ich war ja bis zuletzt bei Sky, die übertragen haben. Es gibt ja jetzt, sind die Rechte ja zu Dünen, heißt er, glaube ich, übergegangen. Und da verfolge ich den Handball. Ich bin vor 2 Wochen, hat ein ehemaliger Mannschaftskollege, weil ich weiß jetzt gar nicht, wann dein Podcast ausgesendet wird, weil das läuft im Moment noch so ein bisschen unterm Radar. Wir werden erst jetzt kommendes Wochenende auch einen Podcast starten, wo wir entsprechend uns Spiele live angucken, wo wir Gäste einladen wollen, wo wir so ein bisschen Vor- und Nachberichterstattung machen. Jetzt nicht jedes Spiel, aber die Top-Spiele, die wir uns ausdenken und einfach aus unserer Sicht, weil ich glaube, dass die Sicht eine Sicht eines Torwarts vielleicht nochmal eine andere ist als die eines Feldspielers, und da die Spiele so ein bisschen kommentieren und moderieren wollen. Und darauf habe ich Spaß und Lust, weil ich glaube, dass es schon eine große Gruppe gibt von Menschen, die den Handball interessant finden. In den nächsten Jahren werden ja viele Großveranstaltungen auch sein. Wir haben die Europameisterschaft 24. Dann die Handball-WM der Frauen im eigenen Land und 27 die WM im eigenen Land. Also die nächsten Jahre wird der Fokus auf dem Handball schon größer sein, und da wollen wir auch unseren Beitrag zu leisten.
Okay, klingt spannend. Und dann irgendwann werde ich dich dann auf der Couch sitzen und dann live podcasten mit deinem Pantor. Nee, aber finde ich klasse, Henning. Klingt nach einem abwechslungsreichen Leben. Aber natürlich als Unternehmer musst du natürlich auch immer Businesspläne und solche Themen natürlich auch bewältigen. Wie findest du das so? Wie stehst du dazu? So zu diesen Formalismen im Unternehmerischen und Umsatzsteuererklärung machen und solche Sachen?
Es ist notwendig und gut und wichtig. Ich hatte es ja angedeutet, dass wir insgesamt 4 Gesellschafter sind. Jeder hat seine Kompetenzen und du hast ja 2 Kompetenzen angesprochen, die ich persönlich für mich ausgelagert habe. aber es ist schon notwendig, dass man natürlich Ziele hat und formuliert, die man dann auch verfolgen muss, um dann auch auf dem Weg zu erkennen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder aber einen anderen Weg einschlagen sollte. Und deswegen sehe ich meine Rolle eher im Außen, dass ich bei Veranstaltungen, ob die im Sport sind oder auch bei Business-Veranstaltungen, dann darüber rede, so wie wir jetzt auch darüber reden, was macht Henning Fritz heute, und dass ich dann entsprechend die Unternehmung und auch die Produkte näher vorstelle und einfach auch das Netzwerk dann darüber informiere, weil, wie gesagt, das Thema Bau, Energie hat uns in den letzten 2-3 Jahren jetzt schon getroffen. Ich bin davon überzeugt, dass es uns noch lange begleiten wird, weil die Rahmenbedingungen sich ja nicht ändern werden. Also von daher wird da weiterhin Bedarf sein und wir haben Produkte, die entsprechende Lösungen anbieten. Und darauf freue ich mich.
In einem meiner letzten Podcasts hatte ich einen Gast, der berichtet hat, dass es der Satz zum Prüfen, wer sich ewig bindet, auch im Unternehmerischen ganz besondere Qualität hat. Warum? Weil er nämlich die Erfahrung machen musste, dass er mit Freunden damals sich Unternehmen gegründet hat und dann regelrecht dann doch auf die Nase gefallen ist. Ich hoffe, dass es dir da nicht so ergeht, sondern dass du gut ausgewählt hast.
Also das ist immer eine Herausforderung, gar keine Frage. Wenn man eine Zweierpartnerschaft hat, ist das ja schon eine große Herausforderung. Wir sind jetzt 4. Und auch da ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das soll es auch gar nicht sein. Es muss ja kontrovers sein. Aber entsprechend wichtig ist es, dass man immer einen Konsens findet. Und dass jeder die Rolle, die er dann im Unternehmen sieht, dann auch so ausfüllen kann, dass er dann auch performen kann, wie in einer Mannschaft. Ne? Wenn jemand in eine Rolle gedrängt wird, in der er sich nicht sieht, wird er nie annähernd 100% bringen. Ja, und das ist die Herausforderung, auch in regelmäßigen Abständen das immer wieder zu überprüfen. Ist man da auf dem richtigen Weg. Und aber bisher bin ich da sehr guter Dinge, dass uns das bisher sehr gut gelungen ist und dass auch die Zukunft für uns sehr gut sein wird.
Habt ihr da zum Beispiel so Klausurtagungen schon mal gemacht, wo ihr über eure Werte diskutiert habt? Habt ihr das da schon mal gemacht?
Ich glaube, dass in dem Gespräch, bevor wir die Unternehmung gegründet haben, im Austausch waren, wo da unsere Werte sind, wie ich es vorhin angedeutet habe, dass wir hier tatsächlich Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die nicht nur kurzfristig, sondern langfristig hier einen Mehrwert den Menschen bieten. Und ich glaube, dass das Werte sind, die sehr groß sind, die deswegen vielleicht jetzt auch nicht immer medial gleich so im Vordergrund stehen, ne, und marketingmäßig nicht immer so ihren Platz haben. Aber uns geht es ja darum, tatsächlich, wie ich es gerade angedeutet habe, den Menschen einen Mehrwert zu bieten. Und das ist immer die Kunst und die Herausforderung, damit dann auch in Branchen sich zu bewegen, die teilweise doch eher inhaltlich eingefahren sind und über Traditionen, ne, man sagt, okay, ich bin seit 20, 30 Jahren in dieser Branche und das haben wir schon immer so gemacht. Aber mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, ja, vielleicht gibt es da auch neue Dinge, die kommen, das habe ich lernen dürfen. Da war ich jetzt auch nicht immer der Offenste, das will ich auch gar nicht sagen. Aber da macht die Not manchmal erfinderisch. Und ich glaube, dass ich jetzt lange auch gesucht habe nach den Themen, die mich inhaltlich, die dann auch unternehmerisch ausfüllen. Und ich glaube, dass ich da jetzt auf einem sehr guten Weg bin.
Okay. Vielleicht noch zwei kleine Fragen zum Schluss. Wie weit planst du denn eigentlich deine Zukunft im Voraus?
Ich bin bei vielen Dingen eher spontan. Es ist jetzt nicht so, dass ich weder unternehmerisch noch privat hier über 2, 5 oder 10 Jahrespläne verfüge. Ich habe natürlich schon Visionen, wie die Zukunft aussehen kann und sollte. Aber ich glaube, dass wir auch gerade im Außen in so bewegten Zeiten leben, dass es relativ schwierig ist. Ich glaube, diese Konstanz, man kann ja auch immer nur diese Zeit beurteilen, die man selber erlebt hat. Ich habe jetzt das Vergnügen, wenn man das so ausdrücken darf, im nächsten Jahr 50 zu werden. Deswegen, ich kann jetzt schon über einen größeren Zeitraum zurückblicken. Man kann ja auch nur diesen Zeitraum bewerten. Und wenn ich die Wiedervereinigung als eines der bewegendsten oder der größten Veränderungen in meinem Leben sehe und wir mal vielleicht die letzten 100 Jahre oder 150 Jahre mal zurückblicken, was da alles im Außen so passiert ist, dann sind wir doch in Zeiten groß geworden, die eigentlich recht friedlich waren, in einer gewissen Konstanz und Kontinuität, auch was den Wohlstand anging, immer nach oben ging. Das zeigt aber auch, dass die Welt nicht immer so ist und war. Ja, und wenn man merkt, was so im Außen und drumherum passiert, ja, dann macht man sich da schon ab und zu auch seine Gedanken. Ne? Und deswegen ist es auch nicht einfach, da jetzt so langfristige Pläne zu schmieden. Aber ich glaube, den Optimismus zu haben und die Neugierde und diese Begeisterung nie aufzugeben und wenn sich Probleme in den Weg stellen, immer nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Es gibt immer Lösungen. Ja, und das Leben ist einfach so viel wert, dass es immer jede Form des Lebens zu schützen gilt.
Das ist ja schon fast das Schlusswort. Ja? Das ist schon fast das Schlusswort. Aber nichtsdestotrotz, eine Frage möchte ich dann doch noch stellen. Und zwar, welche Tipps und Tricks haben dich deine bisherigen Jobs alle gelehrt? Was kannst du unseren Zuhörern noch so bis in drei Punkten mitgeben?
Ich glaube, dass es immer die Begeisterung ist, sich von den Dingen, die man macht, dass man begeistert davon ist und sich auch begeistern lässt. Weil für mich gibt es nicht so dieses auch Montag und für mich gibt es keinen Wochentag, sondern das, was ich anfasse, möchte ich immer begeistert sein, ob das ein Montag ist, ein Mittwoch, ein Freitag oder ein Sonntag. Ja, also ich mache da keine Unterschiede. Und man muss viele Dinge selber machen. Also man muss Fähigkeiten ausbilden, auch das durfte ich lernen, dann weiß man, dass es getan wird. Man muss die Dinge selber anfassen und tun, weil sich nur auf andere zu verlassen, das bringt es nicht, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen konträr dem spricht, was ich vorhin gesagt habe mit meiner Unternehmung. Aber hier hat halt jeder seine Schwerpunkte und diese Schwerpunkte muss man halt wirklich selber anfassen und man muss sie angehen. Und wenn man sich unsicher ist, ob eine Sache jetzt im eigenen Unternehmen nicht richtig läuft, dann muss man sie hinterfragen. Ja, also immer dranbleiben und nichts im Grauen oder im Dunkeln schwelen lassen, sondern wenn man den ersten Impuls hat, hey, hier läuft irgendwas nicht, muss man sofort wieder hinterfragen, was ist da los? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sonst, wenn wir nicht drüber gesprochen haben, man sich wieder Bilder ausmalt und Fragen stellt, dann kommt eine Unsicherheit, ne? Dann kommt das, was ich vorhin gesagt habe, dann rutscht man in so eine Burnout-Thematik, kann man dann abrutschen, weil einfach eine gewisse Unsicherheit da ist. Man gibt immer Gas und macht und macht und macht, aber im Hintergrund ist eine Unsicherheit. So, und deswegen muss man da viel in der Kommunikation sein, viel miteinander sprechen, aber die Dinge selber angehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Für mich ist es dann schon auch noch wichtig, ich sag mal, authentisch zu sein, das Thema Werte. Du hattest jetzt das Thema Tipps und Tricks. Ich glaube, dass das Thema Werte auch ein ganz wichtiges ist. Ich glaube auch gerade als Unternehmer ist es wichtig, Werte zu leben. Für mich sind, wie gesagt, authentisch zu sein, pünktlich. Ich kann mich daran erinnern, früher eine Minute zu spät zu sein in der Schule war das Allerschlimmste. Mag übertrieben sein, aber dieses pünktlich sein ist für mich ein gewisser Wert, der einfach da muss ich nicht für üben oder lernen. Das ist einfach, ich weiß ungefähr, wie lange ich für den Weg brauche. Plane ein bisschen Karenz ein, weil es kann immer was dazwischen kommen. Also dieses pünktlich sein, korrekt sein, ne? Also diese Kaufmannsehre, die es da mal gab, ein Mann, ein Wort, ne? Oder am liebsten ein Geschäft per Handschlag, auch wenn das jetzt in der heutigen Zeit vielleicht nicht immer so geht. Das sind eigentlich Werte, die ich gerne lebe und wieder leben wollen würde, ja, weil alles andere viel zu viel Bürokratie, viel zu viel Aufwand und. Ich glaube, dass viele Unternehmer nicht vorankommen, weil sie einfach von der Bürokratie überlaufen werden. Auf der einen Seite, was Zeit angeht und zweitens, was die Kosten angeht. Und da brauchen wir einfach aus meiner Sicht eine Reform, weil viele Unternehmer sonst nicht mehr stemmen können.
Nee, vielen Dank, Henning, für dieses wirklich umfassende Schlusswort.
Mir vielen Dank, waren tolle Fragen, war ein tolles Interview, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder hören und sehen.